Take Care, dein Pflegepodcast von Thieme.
Ich erinnere mich an ein Kind, das hatte eine sehr schwerwiegende Diagnose und Familiengeschichte. Und das stand aber im Zusammensein mit ihm nie im Vordergrund, sondern wir haben ganz viel zusammen gespielt und uns die Haare geflochten und gelacht. Aber zu Hause hat mich das dann sehr beschäftigt und ich habe mich auch schlecht gefühlt, ob ich überhaupt glücklich sein darf. Und durch die Auseinandersetzung damit habe ich aber eine ganz neue Perspektive bekommen aufs Leben und Krankheit und auch auf den Begriff Glück und dass das eine das andere nicht ausschließt.
Ich finde es eigentlich eine schöne Idee, wenn man Patienten, die aufgrund einer langen Erkrankung, wie zum Beispiel Krebs, auch mal persönliche Dinge erzählt, wenn man irgendwie was Schönes erlebt hat, damit es denen vielleicht auch irgendwie Freude bereitet oder sie selber auch nochmal einen glücklichen Moment haben. Oder andererseits auch die Patienten dazu auffordert, noch mehr glückliche Erlebnisse zu erzählen und man sich dann auch für die mitfreut, wenn sie irgendwelche schönen Erlebnisse erlebt haben oder auch während ihres Krankenhausaufenthaltes erleben.
Das waren Samuel und Clara. Samuel arbeitet als Krankenpfleger auf einer onkologischen Station. Clara hat die Ausbildung zur Kinderkrankenpflegerin begonnen. Für beide ist das Thema Glück bei der Arbeit überhaupt nicht nebensächlich. Für mich selbst war es das in meiner Zeit als Krankenpflegerin auch nicht. Aber kann man überhaupt glücklich sein, wenn man bei der Arbeit dauerhaft mit schweren Erkrankungen und schwierigen Schicksalen konfrontiert wird? Ich bin Katrin Hilkens aus der Thieme Pflegeredaktion.
Und ich bin Jenny Kunert, Fachgesundheits- und Krankenpflegerin in der Intensiv- und Anästhesiepflege und Pflegeinfluencerin. In der heutigen Folge Take Care spreche ich mit der Sozialpädagogin Marion Beyers-Räuber darüber, was Glück eigentlich ist, was genau uns glücklich macht und warum ein Krankenhaus doch gar nicht so wenig mit Glück zu tun hat, wie viele von euch vielleicht denken. Außerdem finden wir heraus, wie es uns gelingen kann, mehr Glück im Alltag zu empfinden. Für uns selbst im Privatleben, aber natürlich auch in unserem Beruf. Hallo, liebe Marion. Du darfst heute gestern bei uns im Podcast sein und das Thema ist glücklich sein inmitten erkrankter Menschen. Ich habe gelesen, das ist genau dein Thema, weil du die Themen Glück und Freude zu deinem Beruf gemacht hast. Ich habe auch gelesen, dass du sogar das Fach Glück an Schulen unterrichtest. Mich würde total interessieren, wie du auf diese Idee gekommen bist.
Ja, hallo. Ich freue mich erstmal hier zu sein. Ja, wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Eine Freundin hat mich darauf angesprochen. Ist schon 10 Jahre her und die meinte, Marion, es gibt eine Weiterbildung zum Förderkonzept Glück. Das könnte doch genau was für dich sein. Ich bin nämlich ein Mensch, der wirklich sehr viel Lebensfreude schon mal in sich trägt. Ich denke oft an dieses Lied von Reinhard May. Vielleicht bin ich wie Obelix als Kind in den Zaubertrunk hineingefallen. Das hält jetzt ein Leben lang vor. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin auch in so einen Freudentrunk reingefallen und das hält jetzt ein Leben lang vor. Das heißt nicht, dass alles in meinem Leben gut verlaufen ist. Ich kenne natürlich auch schwierigere Phasen. Mein Vater ist zum Beispiel gestorben, als ich 16 war. Aber dennoch erlebe ich das Leben wirklich als, ja, ich bin ein Mensch, der einfach sehr viel Lebensfreude in sich trägt. Ja, jetzt zu deiner Frage, wie ist das gekommen mit diesem Förderkonzept Glück? Es gibt einen Schulleiter aus Heidelberg, der heißt Ernst Fritz Schobert. Der hat seine Schüler gefragt, was sie nicht mögen. Und dann nannten sie Zahnarzt und Schule. Und da hat er gedacht, das kann ja nicht sein, dieser Ort, wo junge Menschen sich so viele Stunden und Jahre ihres Lebens aufhalten, dass man da nicht glücklich ist. Und dann hat er das Schulfach Glück ins Leben gerufen, wo er eben bewusst den Fokus darauf richtete, was ist das Gelingende, was sind die eigenen Stärken, was tut den Heranwachsenden gut. Dann hat meine frühere Kollegin Katja Reuter hat die Weiterbildung bei ihm gemacht, war dann so angetan von dem Konzept, dass sie gesagt hat, boah, das müssen wir auch nach Nordrhein-Westfalen holen. Dann hat sie eine Modellschule gefunden, das kam auch wunderbar an. Und damit es dann auch in die Übertragbarkeit ging auf andere Schulen und andere Einrichtungen, hat sie dann durch den Verein, den sie gegründet hat, Malaika e.V., eine Weiterbildung gestartet. Und das war diese Weiterbildung, von der meine Freundin mir dann erzählt hat vor 10 Jahren. Das heißt, ich war im ersten Durchgang der Weiterbildung war ich mit dabei. Das war 2011. Und danach bin ich dann auch Referentin in der Weiterbildung geblieben. Das heißt, wir haben Leute ausgebildet im Schulfach Glück, im Förderkonzept Glück und bin seitdem auch selbst in Schulen unterwegs, in vielen Einrichtungen unterwegs. Habe mich dann nochmal selbstständig gemacht 2020 mit der Werkstatt Freude, Und da biete ich Workshops an, Seminare, Teamtage. Und im Kern geht es eben immer darum, sowohl in, ja, in der Schule, als auch in den anderen Angeboten, dass wir viel mehr den Blick auf das Gelingende lenken. Wir sind ja sehr defizitär in unserer Gesellschaft unterwegs, dass wir viel mehr darauf schauen, was sind denn meine Stärken, was macht mich aus, was tut mir gut. Und wenn wir darum wissen, dann können wir auch viel mehr mit den Herausforderungen im Leben umgehen, die natürlich kommen werden. Davon ist niemand geschützt.
Und Marion, wie wird das angenommen von den Grundschülern? Also, dass da jemand kommt und mit ihnen darüber spricht, was Glück ist und wie man Glück in den Alltag bringt?
Ja, die Kinder nehmen das wunderbar an. Das ist natürlich die Lieblingsstunde für die Kinder. Ja, die lieben diesen Unterricht. Das ist oft sehr spielerisch. Also, ich nenne mal ein Beispiel, zu deiner eigenen Meinung stehen. Irgendeinen Punkt nennen, wenn ich zum Beispiel jetzt aufstehe und sagen würde, ich esse gerne meine Tofu-Würstchen. Und dann stehen andere Kinder, die das auch mögen, stellen sich auf. Wenn jemand sagt, oh, mag ich gar nicht, nee, Tofu gar nicht, bleibt man sitzen. Also ich stelle mich hin und sage etwas, was zu mir gehört. Neben der Freude für die Kinder ist das Spiel, wird das aber nachher auch ausgewertet. Da wird überlegt, warum ist es wichtig, zu deiner eigenen Meinung zu stehen? Und ich habe einen Satz in Erinnerung, dass ein Mädchen damals sagte, im ersten Moment fühlte ich mich traurig, weil ich alleine da stand und meine Freundin nicht. Aber dann habe ich gemerkt, ich bin ja was ganz Besonderes. Also es sind einmal viele Spiele, das ist so ein kleines Beispiel, aber es geht eben auch immer um die Reflexion. Und ja, im Grunde lernen die Kinder, ne, was sind ihre Stärken, was macht sie aus? Und ja, wir fragen auch immer am Ende, was ist denn das Schöne? Warum haben wir das jetzt gemacht? Das nimmt ihr mit. Und da kommen oft so Sätze, dass Kinder sagen, ich habe hier gelernt, wie wertvoll ich selbst bin. Also es sind, ich habe hier mit dem Herzen gelernt. Also es kommen auch ganz schöne Rückmeldungen. Auch von den Eltern, von den Lehrern, von den ganzen Schule.
Das klingt doch super. Ich kann mir durchaus echt vorstellen, dass das einen großen Mehrwert für die Kinder bietet. Also ich hätte so ein Fach wahnsinnig gerne in der Grundschule gehabt. Ja. Aber du hast gerade von Reflexion gesprochen. Da würde mich mal interessieren, was denn deine persönliche Definition von Glück ist. Oder was heißt denn für dich persönlich glücklich sein?
Ich definiere Glück immer gerne als Haltung. Ja, sie zeigt sich, ich sage immer gerne, sie zeigt sich in der Begeisterungsfähigkeit eines Menschen, in seiner Offenheit und Neugier dem Leben gegenüber und in seiner Fähigkeit zu lieben. Und vordergründig, ich hoffe, das wird daran deutlich, geht es mir auch wirklich um die Haltung. Das heißt, wenn ich, ne, allein schon von der körperlichen Haltung, wenn ich gebückt durch das Leben gehe, kann ich gar nicht sehen, was ist denn da. Da würde ich jetzt zum Beispiel nicht deinen schönen bunten Schal sehen, den du trägst. Also erstmal geht es auch wirklich um die Haltung. Ich muss offen sein, wahrnehmen, was ist um mich herum da. Aber vor allen Dingen auch um die innere Haltung. Also wirklich wahrnehmen, was ist an positiven Aspekten da. Es gibt so einen Satz von Henry Ford, der hat gesagt, ob du glaubst, du kannst es, oder du kannst es nicht, du hast immer recht. Also es geht wirklich darum, ne, worauf richte ich den Fokus. Ich kann vielleicht noch eine Unterscheidung machen, das ist nämlich interessant, wenn ich Menschen in meinen Angeboten frage, was für sie Glück ist, was für sie Freude ist, Glück, das frage ich auch häufig. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Schülerin, die sagte, ich bin mit dem Fahrrad gefallen und ich habe aber dann mir nicht meinen Arm gebrochen, ich habe Glück gehabt. Mhm. Das ist, was das sogenannte Zufallsglück ist. Mhm. Das heißt, da wird zum Beispiel auch darunter zählen, einen Lottoschein kaufen, dann gewinne ich vielleicht im Lotto, Chance ist gering, aber sagen wir mal, ich würde gewinnen, das ist das Zufallsglück, weil ich da selbst nichts für machen kann, außer vielleicht den Lottoschein kaufen, aber das ist etwas, was mir zufällt. Die zweite Definition ist das Glücklichsein, also nicht das Zufallsglück, das Glück haben, sondern das Glücklichsein, im Englischen ja auch Happiness, ne? Ist dann nicht Luck, sondern Happiness. Das ist das, worum es mir geht in den Angeboten. Das bezieht sich eben dann ganz stark auf die positiven Emotionen, Freude, Wohlbefinden, also den Zustand, den wir selbst beeinflussen können, was wir durch unsere Einstellungen, durch Achtsamkeit, durch Entscheidungen, durch unsere Handlungen, können wir unser eigenes Glücksgefühl, unsere Haltung positiv beeinflussen.
Mir geht es so, dass ich für mich persönlich manchmal nicht definieren oder nicht festlegen könnte, dass ich glücklich bin, aber ich könnte sagen, ich bin zufrieden. Sind das zwei Unterschiede, also glücklich sein und zufrieden sein?
Also Glück und Zufriedenheit hängt ganz eng zusammen. Ich finde auch, dass wenn ich eine Lebenszufriedenheit in mir habe, bin ich mit dem Glück verbunden. Hm. Wenn du jetzt sagst, ich weiß gar nicht, ob ich dann sagen kann, bin ich glücklich. Ich glaube, auch bei aller schönen Beschäftigung mit dem Glück ist das Glück oft auch sehr omnipräsent, dass wir vielleicht auch meinen, oh, ich muss immer glücklich sein, was ist denn jetzt Glück? Das heißt gar nicht, dass immer alles hundertprozentig richtig ist, auf definitiv nicht. Also ich finde Zufriedenheit Zufriedenheit. Ich verbinde das auch mit Glück, ne? Diese Lebenszufriedenheit, diese Haltung. Also im Grunde, wie fühle ich mich wohl? Wie bin ich möglichst im Einklang mit mir selbst und mit meiner Umwelt?
Jetzt hast du uns ja gerade erklärt, was du selber unter Glück oder glücklich sein verstehst. Da würde mich noch interessieren, ob das auch die allgemeingültige Erklärung für Glück oder glücklich sein ist oder ob es nicht auch sein kann, dass jeder Mensch individuell Glück empfindet oder eine individuelle Erklärung oder ein individuelles Verständnis von Glück hat.
Also definitiv ja, es gibt beides. Es gibt einmal so eine übergreifende Definition, was ich zum Beispiel mit der Haltung gesagt habe, das ist auch anerkannt. Und es gibt natürlich auch bestimmte Punkte, die das Glücksempfinden fördern. Aber daneben ist es natürlich ganz individuell und das ist ja auch sehr wichtig zu sehen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin glücklich, wenn ich in der Natur bin und Fahrrad fahre und du würdest jetzt auch Fahrrad fahren und magst gar kein Fahrrad fahren, bringt das natürlich gar nichts. Also daneben sind diese Glücksmomente, wann wir Glück empfinden, das ist sehr individuell. Und das ist natürlich auch wichtig herauszufinden, welche Momente machen mich denn glücklich. Denn je mehr ich von diesen Momenten einbaue in meinem Leben, desto mehr steigere ich natürlich auch mein allgemeines Glücksempfinden.
Vielen Dank. Das bringt mich auf jeden Fall schon mal weiter. Jetzt ist ja Take Care ein Pflegepodcast. Was glaubst du, wenn wir jetzt den Schwenk wirklich zum Beruf lenken? Ja. Welche Faktoren führen denn dann zum Glücklichsein im Beruf? Also was macht uns denn beruflich glücklich? Ist es nur die Bezahlung? Ist es das super kollegiale Umfeld? Ist es die Sinnhaftigkeit unserer Tätigkeit? Oder was ist es, was uns mit unserem Beruf so verbindet, dass wir in dem Tun glücklich sind?
Also die Punkte, die du gerade genannt hast, finde ich schon mal wichtig. Sinnhaftigkeit finde ich unglaublich wichtig. Sinnhaftigkeit und Glück sind auch sehr miteinander verbunden. Deshalb ist auch wichtig zu überlegen, was sind meine Stärken? Was macht mich wirklich aus? Was mache ich gerne? Und wenn ich das dann auch im Berufsleben umsetze, habe ich natürlich den besten Garant, auch möglichst glücklich zu sein. Bezahlung ist definitiv, natürlich gehört auch dazu, von außen eine Wertschätzung zu bekommen. Also ich würde mir auch wünschen, dass da gesellschaftlich viel mehr wirklich noch angepasst würde, dass bessere Bedingungen sind. Das alles spielt auch eine Rolle. Aber was ich auch wichtig finde, ist, im Flow zu sein. Bin ich wirklich eins mit dem, was ich tue? Und gerade bei den Menschen, die einen Pflegeberuf gewählt haben, bin ich davon überzeugt, dass sie nicht gewählt haben aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern weil sie ihn als erfüllend erleben. Ich weiß aus vielen Gesprächen mit Menschen in Pflegeberufen, dass es natürlich trotz diesem schönen, erfüllenden Beruf sehr, sehr anstrengend im Alltag ist, sehr herausfordernd. Aber ich finde es auch immer wieder gut, sich darauf zurückzubesinnen, warum habe ich den gewählt?
Sag mal, Marion, glaubst du, dass Berufsstolz und Glück im Beruf miteinander einhergeht?
Berufsstolz, spannendes Wort. Stolz wird ja oft als negativ definiert. Eigenlob stinkt. Ich darf ja nicht stolz sein. Sage ich immer, wenn mir das entgegenkommt, wenn Menschen das sagen, dann sag jetzt mal was Positives zu deinem Beruf. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich habe der Frau Müller wunderbar heute geholfen, das habe ich richtig toll gemacht. Dann würde ich sagen, jetzt riech mal, stinkt das? Nein, stinkt nicht. Also kann man das Argument wirklich schon im Fenster rauswerfen. Also ich finde, Stolz hat auch etwas Positives. Das heißt, ich habe hier hinter mir auch eine Krone stehen. Ich finde, dass wir uns viel häufiger auch einmal eine Krone aufsetzen sollten. Für alle, die jetzt zuhören, für die Menschen in pflegenden Berufen, wirklich sich mal diese Krone innerlich aufzusetzen, zu überlegen, was wir wirklich oder was ihr, was die Menschen wirklich alles im Alltag leisten und wirklich diesen Stolz, finde ich, darf man gerne tragen und stolz darauf sind, was sie leisten.
Das finde ich ganz, ganz klasse, dass du das gesagt hast, denn ich bin großer Verfechter von der Thematik des Berufsstolzes und ich finde auch, dass wir viel, viel öfter nach außen tragen dürfen, was wir Gutes leisten, wie gut gebildet wir sind, was wir für Kompetenzen in unserem beruflichen Umfeld haben und was wir tagtäglich eigentlich an Aufgaben wuppen, die andere außerhalb einfach gar nicht sehen und dass man das, darauf darf man stolz sein, das darf man auch sagen.
Absolut.
Ja. Genau. Und das Problem ist ja auch, und das möchte ich abschließend zu der Thematik gerne noch sagen, dass wir im Alltag, gerade im gesellschaftlichen Gespräch, ja oftmals eben nur Klischees über den Pflegeberuf hören. Und das sind meistens nicht die, die den Pflegeberuf unbedingt attraktiv machen. Umso besser, umso wichtiger ist es doch, dass Pflegekräfte von sich selber sagen, hey, das, was ich mache, ist unfassbar viel wert. Ich mache einen super Job. Ich mache meinen Job gerne. Und das trägt doch ein viel, viel schöneres Bild nach außen als irgendwelche Klischees.
Absolut, ja. sagen.
Jetzt ist ja mein berufliches Umfeld das Krankenhaus. Also ich arbeite auf der Intensivstation und kümmere mich da im Beruf der Pflege um meine Patienten und Patientinnen. Und über diesen Zusammenhang würde ich mit dir gerne jetzt sprechen. Und zwar ist das Krankenhaus ja oftmals nicht unbedingt ein Ort, den Menschen mit Glück assoziieren würden. Ich im Pflegealltag bin ja oft mit dem Leid von anderen konfrontiert, natürlich auch mit den schönen Aspekten, aber eben auch viel mit Dingen, die mich vielleicht mitnehmen können, die mich vielleicht negativ beeinflussen oder nicht so schöne Emotionen in mir auslösen. Was kann ich denn machen, um in diesem Pflegealltag glücklich zu bleiben?
Ja, ich finde erstmal sehr wichtig, dass du gesagt hast, dass Menschen im pflegenden Beruf natürlich auch mit Leid verbunden sind, weil wir bisher sehr über das Glück geredet haben. Mhm. Ich finde es nochmal wichtig zu betonen, wir haben auch das Recht darauf, unglücklich zu sein. Also Glück darf nicht falsch verstanden werden, dass ich jetzt wie ein Honigkuchen fährt und mit einer rosa-roten Brille rumlaufe und in jedem Moment glücklich bin. Ich benutze immer gerne das Beispiel von dem Blumengarten. Wenn wir uns alle Gefühle vorstellen, die in uns sind, dass sie wie ein Blumengarten sind. Das heißt, da gibt es ja auch die Blume der Trauer, der Angst, des Neids, des Ekels. Alle Gefühle sind da und es geht jetzt nicht darum, dass ich die Blume der Traurigkeit rausreiße und einfach umknicke und dass ich die nicht beachte. Mhm. Auch die negativen Gefühle sind natürlich da. Sie geben uns wertvolle Botschaften, vielleicht auch welche Bedürfnisse sind gerade nicht erfüllt. Aber was passiert, wenn ich jetzt die Blume der Traurigkeit und der Angst jeden Tag gieße, wenn ich nur meinen Fokus darauf lege, wenn ich zum Beispiel jetzt mit den Kolleginnen, Kollegen mir jeden Abend erzählen würde, was war heute unglaublich schlimm auf der Arbeit. Mhm. Das braucht auch Raum. Aber wenn ich jetzt nur das erzählen würde, was passiert? Das wird jeder wissen, der zuhört. Die Blume wird größer und größer. Mhm. Was passiert, wenn ich jetzt die Blume des Glücks und der Freude gieße? Wenn ich darauf meinen Fokus lenke, wird diese Blume natürlich größer. Das heißt, wir haben selbst auch einen Einfluss darauf, woraus lenken wir unseren Fokus. Und das nochmal auf den Pflegealltag bezogen. Das heißt, alle Gefühle annehmen, aber bewusst auch mehr beachten, was ist denn wunderbar gelaufen. Das kann man auch wunderbar im Team machen. Man könnte auch eine Teamsitzung beginnen mit einer Komplimentenrunde. Ne? Thema hatten wir eben mit dem Krönchen. Oder mit, was war denn ein schöner Moment, den du heute auf Station erlebt hast? Ich möchte noch gerne einen weiteren Punkt nennen, den ich auch in dem Zusammenhang sehr wichtig finde. Mhm. Das ist der Punkt der Selbstfürsorge, der auch sehr eng mit dem Glück verbunden ist und gerade für Menschen in pflegenden Berufen. Das heißt, der Beruf fordert natürlich viel und ich finde es umso wichtiger zu schauen, wie kann ich selbst gut für mich sorgen, mit Freundeskreis, mit Hobbys. Ne? Was kann ich abends gut machen, was tut mir gut? Es gibt einen schönen Text, der heißt Die Schale der Fülle. Den hat Bernhard von Clairvaux früher geschrieben. Er sagt eben, wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Also das finde ich sehr schön für absolut Menschen treffend. In pflegenden Berufe. Das heißt, die eigene Schale muss immer wieder aufgefüllt werden. Wenn ich die aufgefüllt habe, erst dann kann ich geben.
Ja, das finde ich richtig, richtig klasse, dass du das gerade nochmal thematisiert hast, weil ich glaube, das ist der Punkt oder das ist ein Punkt, den viele Pflegende über die Jahre vergessen, die durch den Pflegenotstand so arg gebeutelt sind, dass sie einfach mehr arbeiten, als sie eigentlich arbeiten können. Und da geht dann die Selbstfürsorge nämlich ganz, ganz schnell über Bord und dann baut man ab und dann kommen die ganzen negativen Folgen, ne? Depression, Burnout und so weiter. Und das alles kann vermieden werden, wenn man eben sich selbst vorne anstellt. Weil nur wenn man selber gesund ist, und das hast du ja gerade auch gesagt, nur wenn man selber gesund und glücklich ist, dann kann man auch für andere da sein. Und das ist ja auch aus dem Zitat hervorgegangen, das du gerade angebracht hast. Also super, super wichtig. Vielen Dank dafür. Jetzt können wir ja, glaube ich, ein Krankenhaus und nicht unbedingt zu einem Ort des Glücks machen, oder doch?
Also ich finde, dass Glück überall möglich ist. Ich bin auch mehr eine Freundin von dem und nicht von dem Trennenden. Also dass wir nicht sagen, da sind die Gesunden, da sind die Kranken, da ist Glück, da ist das Leid. Ich bin sehr dafür, nicht sowohl als auch, sondern das und. Und ich finde, alles ist überall da. Natürlich wird per se ein Kindergeburtstag, wenn wir mehr lachende Menschen erleben als auf einer Hospizstation. Wobei nicht unbedingt. Mir fällt gerade ein, dass ich bei einem Besuch im Hospiz, dass da unglaublich viel gelacht wurde und dass die Leitung dann auch sagte, ja, hier wird auch gestorben. Aber gestorben wird eben auch. Also es war eher so, ne, hier wird auch gestorben. Aber es gab auch da unglaublich viel Lachen und unglaublich viel Glück, also auch in dem Hospiz. Mhm. Also ich finde, das Leid gehört zum Leben. Und auch in Situationen, natürlich erfordert Krankheit viel und gehört Traurigkeit dazu. Und es ist wichtig, das auch zuzulassen und es nicht zu überspielen und authentisch zu sein und zuzulassen, wenn ich traurig bin, wenn ich selbst erkrankt bin oder wenn ich Angehörige habe, die erkrankt bin oder wenn ich mit den Patienten, Patientinnen eben umgebe. Also Traurigkeit zulassen ist bedeutsam. Aber es ist unglaublich wichtig auch zu sehen, welche schönen Momente sind denn auch im Krankenhaus vorhanden. Und es sind ja manchmal auch Kleinigkeiten. Es kann vielleicht die Berührung sein, dieser Händedruck der Patientin, die im Bett liegt. Vielleicht das nette Wort der Kollegin, vielleicht ein berührendes Gespräch mit Angehörigen. Also ich bin davon überzeugt, dass auch im Krankenhaus immer wieder Momente zu finden sind, die ja die Glücksmomente auch im Arbeitsalltag auftauchen.
Glaubst du denn, also um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, dass das Arbeitsumfeld und die Art, wie man das Arbeitsumfeld erlebt, der Umgang im Team mit den Vorgesetzten, aber auch mit den Patienten und Patientinnen, sich langfristig auf unser eigenes Glücksempfinden auswirken kann?
Ja, definitiv. Also der Titel des Podcasts ist ja auch Glücklich sein inmitten erkrankter Menschen. Es ist okay. Ich würde sogar sagen, es ist nicht okay, es ist sogar notwendig. Und das sogar aus einer dreifachen Begründung. Also zum einen, wenn ich mich selbst um mein Glück kümmere, den Punkt hatten wir auch eben, dann ist es eine ganz wichtige Burnout-Prophylaxe. Das Zweite, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme deprimiert zu einem Krankenzimmer jeden Morgen rein, kann ich natürlich auch nichts Positives ausstrahlen. Das heißt, wenn ich eben mich um mein eigenes Wohlbefinden gut kümmere, habe ich auch eine positive Wirkung auf die Menschen, mit denen ich mich umgebe und natürlich auch auf die erkrankten Menschen. Und das Dritte, also es wirkt auf mich selbst, es wirkt auf die erkrankten Menschen und es wirkt auch auf das ganze Team, auf das ganze Kollegium. Das heißt, es hat wirklich eine gute Außenwirkung.
Marion, jetzt hast du gerade dieses Sinnbild gewählt, wie eine Pflegekraft morgens oder zu welcher Schicht auch immer das Patientenzimmer betritt. Das würde ich gerne aufgreifen. Und zwar, was ist denn, wenn ich beispielsweise jetzt im Frühdienst das Patientenzimmer betrete und mein Patient oder meine Patientin, dem geht's nicht gut oder ihr geht's nicht gut, hat vielleicht gerade eine wirklich schlimme Diagnose bekommen, ist unfassbar traurig, ist vielleicht auch wütend. Und ich komme da ins Zimmer, bin gut gelaunt, bin glücklich, bin mit meiner Arbeit zufrieden und komme in diesen Raum rein, wo es dem anderen Menschen aber gerade nicht gut geht. Da stellt sich mir die Frage, wo da die Grenze zwischen meiner Freude an der Arbeit und meinem eigenen Glück und dem Empfinden des anderen oder der anderen verläuft. Und ob man manchmal Glück auch vielleicht verstecken muss.
Also verstecken finde ich nicht, weil es wichtig finde, authentisch zu sein. Ich glaube auch, alles, was authentisch ist, kommt nicht falsch bei den Patienten und Patientinnen an. Ich habe auch den ersten Podcast gehört von den L, mit dem du gesprochen hast. Da geht es um Empathie. Da sehe ich auch wirklich tatsächlich viele Parallelen zum Glück. Das heißt, empathisch sein ist sehr bedeutsam. Empathie und Glück hängt auch sehr zusammen. Aber es ist auch wichtig, Grenzen zu ziehen. Also das Leid des anderen ist nicht mein Leid. Es ist nicht dein Leid. Du kannst empathisch sein und mitfühlen, aber es muss trotzdem nicht dein Leid sein. Und du darfst traurig sein in dem Moment, auch denken, und sich reinfühlen. Aber du darfst auch wissen, dass du trotzdem Glück in dir hast und wunderbare Sachen erlebst. Also das eine schließt das andere nicht aus.
Aber wie verhalte ich mich denn meinem Patienten oder meiner Patientin gegenüber, wenn ich gerade eben so positiv eingestellt bin und ich merke halt, dem anderen geht's nicht gut? Dann kann ich ja nicht in den Raum gehen und sagen, Mensch, der Tag ist so schön und ich freue mich so. Da muss ich ja, also das ist klar, das hat viel mit Empathie zu tun, das hast du schon gesagt. Mich würde interessieren, wie du dich verhalten würdest in der Situation dem anderen Menschen gegenüber, an meiner Stelle sozusagen.
Ja, ich glaube immer, dass das Innere gut weiß oder das Innere sehr ehrlich ist. Also ich finde auch, man kann die Gefühle ansprechen und sagen, boah, das trifft mich jetzt oder da fühle ich mit Ihnen und ja, das würde ich Ihnen nicht wünschen oder das ist sehr traurig, ne, einen Moment da sein, Hand halten. Ich darf aber auch sagen, wenn ein Mensch traurig ist, dass ich selbst gestern was Wunderbares erlebt habe. Das würde ich nicht in dem Moment sagen, wenn der Patient gar nicht offen dafür ist, aber ich darf, also diese Ehrlichkeit finde ich sehr wichtig. Ich darf fühlen, dass ich trotzdem was Schönes erlebt habe, aber ich darf auch in dem Moment, ich glaube, das Glück wäre dann auch, ist sowieso in dem Moment was gedämmt, wenn man gerade hört, er hat eine schlimme Diagnose. Ich glaube, von alleine sind wir dann empathisch und fühlen auch mit.
Jetzt hast du ja gesagt, wir sollen unser Glück nicht verstecken, ne? Oder dass man das auch gar nicht verstecken kann. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von dem Patienten oder der Patientin weggehen, wenn ich bemerke, dass ein Kollege oder eine Kollegin unglücklich ist, dass es denen nicht gut geht? Wie kann ich denn in solchen Momenten in meinem Team helfen?
Also auch da finde ich wieder ernst nehmen wichtig und sagen, ich habe das Gefühl, du bist bedrückt. Was ist gerade mit dir los? Magst du erzählen? Und auch das Leid auch aushalten. Das heißt nicht, ne, es gibt auch so ja diese Taschentuchmentalität. Ich finde auch, man darf ein Taschentuch reichen, aber ein Taschentuch reichen kann auch direkt unbewusst heißen, oh, hör auf zu weinen. Ich finde auch, dass Tränen sein dürfen bei Patienten, bei Patientinnen, bei mir selbst, auch bei Kolleginnen. Also es heißt nicht, ne, das Glück muss jetzt jederzeit da sein. Es sind auch die Momente der Traurigkeit sind total wichtig. Ich habe vor ein paar Wochen ist meine Katze gestorben. Menschen fragen mich nämlich oft, bist du denn immer glücklich? Natürlich bin ich nicht immer glücklich. Da habe ich Tränen vergossen und war sehr traurig. Also auch das gehört natürlich zum Leben dazu und gehört natürlich auch zum Alltag der pflegenden Berufe. Also egal, ob im Umgang mit Patienten, Patientinnen, mit Kollegen, Kolleginnen. Also auch da wahrnehmen und auch zuhören, füreinander da sein. Und du hast eben auch so von diesem Moment gesprochen, wenn wir ins Krankenzimmer gehen. Es sind oft, das finde ich auch das Schöne darin, es sind oft viele Kleinigkeiten. Das heißt, gehe ich in ein Zimmer und ja, es ist egal, ob es ein Kollegium ist oder ein Krankenzimmer ist und nuschel ich nur morgen oder habe ich kurz einen Moment des Blickkontakts und sage ich guten Morgen, Frau Müller. Also diese kleinen Momente auch im Team und untereinander machen unglaublich viel aus. Und das finde ich das Schöne am Glück, dass es wirklich oft sehr viele Kleinigkeiten sind, die wir machen können, um unser Glücksempfinden zu steigern.
Jetzt kann man aber ja auch nicht immer glücklich sein. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Du hast ja auch gesagt, Traurigkeit ist durchaus auch wichtig und muss auch angenommen werden. Was ist denn, wenn wir jetzt bei der Situation von vorhin bleiben, ich bin in dem Zimmer mit dem Patienten oder der Patientin und dass das Leid, das dieser Mensch gerade erfahren hat, von dem kann ich mich gerade nicht abgrenzen. Also ne, normalerweise, wenn man professionell ist, dann kann man sich, oder lernt man mit den Jahren ja, sich im gewissen Maß abzugrenzen und eben nicht mitzuleiden. Aber was ist denn, wenn mir das nicht gelingt? Also das quasi Einfluss auf mich hat. Wie kann ich denn dann kurzfristig mein eigenes Glück wiederherstellen?
Also ich finde den Moment auch im Jetztsein sehr wichtig. Achtsamkeit mir selbst gegenüber. Kurz mal innehalten und kurze Atemübung. Kurz überlegen, wie geht es mir gerade? Und das auch ganz wertfrei den eigenen Gefühlen gegenüber. Das heißt, wenn ich in dem Moment denke, ich bin gerade so traurig darüber, das nimmt mich so mit, das auch nicht bewerten, sondern erstmal annehmen. Nur annehmen, also wirklich nur einen Moment nach innen hören. Wie fühle ich mich gerade? Und das kann man auch gut trainieren. Also ich finde es auch immer wunderbar, das dreimal am Tag zu machen. Morgens, mittags, abends, sogar ein kurzes Innehalten. Das kann auch wirklich, es muss nicht diese halbe Stunde Meditation sein. Es können auch wirklich nur ein paar Sekunden sein. Aber indem ich innehalte und überlege, wie fühle ich mich gerade, habe ich schon ein bisschen Distanz zu dem, weil ich es wirklich so, ja, ein bisschen mehr von außen betrachten, wie fühle ich mich denn gerade. Also kurz innehalten, finde ich sehr bedeutsam. Atemübungen sind auch eine wunderbare Idee. Das wirkt relativ schnell. Ein paar tiefe Atemzüge, da springt der Ruhenerv an, der Parasympathikus. Viele Möglichkeiten gibt es, mit Kollegen, mit Kolleginnen reden, ne? Wirklich auch Raum für Austausch schaffen, wenn mich gerade was sehr belastet, dass ich sage, ich komme gerade aus dem Zimmer, bin ich unglaublich traurig, ne? Auch wirklich, es geht auch gar nicht darum, einen Rat zu geben. Man muss auch nicht zu der Kollegin, Kollegen dann unbedingt sagen, ach, na ja, es wird schon wieder, ne? Oder nicht beschwichtigen. Das Aussprechen tut schon gut. Einfach nur eine Aussprechen, wenn ich dann höre, das verstehe ich, dass es dir gerade nicht gut geht. Also einfach auch den Raum haben, es auszusprechen, sich auch annehmen mit den traurigen Gedanken. Und natürlich, sag mal, wenn es immer wieder so ist und wir uns sehr, sehr schlecht abgrenzen können, ist es natürlich auch bedeutsam, sich ja vielleicht auch professionelle Unterstützung zu suchen. Ne? Da gibt's ja auch zum Glück viele Möglichkeiten. Mhm. Aber ja, dass wir auch immer mal Sachen mitnehmen, ist, denke ich, gerade auch in pflegenden Berufen, gehört natürlich auch immer mal dazu.
Jetzt habe ich noch ein zweites Beispiel, und zwar, jetzt waren wir ja bei einer Situation, die relativ spontan auftreten kann, aber es gibt ja auch die Momente, wo der Tag, der Arbeitstag vielleicht sehr, sehr belastend war, wo ich viel Leid gesehen habe, wo ich viel Traurigkeit erlebt habe. Und normalerweise ist es bei mir so, wenn ich in die Umkleide gehe, dann lege ich mit der Arbeitskleidung sozusagen das Geschehene vom Arbeitstag ab. Aber es gab auch schon die Momente, gerade bei mir ist das ganz oft so, bei Patienten, die sehr jung sind, die ein schweres Schicksal schon in jungen Jahren mitnehmen, dass dieses Abgrenzen eben nicht so gut funktioniert und man dann eben doch auf dem Fahrrad sitzt und nach Hause fährt und darüber nachdenkt und das irgendwie immer noch in einem nachwirkt. Und ich dann halt merke, wie mich das doch ganz schön runterzieht und wie mich das auch zu Hause noch nicht loslässt. Das ist zwar selten, aber es kommt vor. Und was empfiehlst du denn für solche Momente, um sich sozusagen davon wieder irgendwie abzugrenzen und das eigene Glück und die eigene Zufriedenheit wiederherzustellen?
Also die Methode, die du genannt hast, so mit diesem Umkleiden oder vielleicht auch, ich kenne es bei einigen, die sagen, auf dem Fahrradweg, auf dem Weg nach Hause kann ich schon Sachen da lassen, finde ich schon mal wunderbar, wenn man solche Methoden hat. Wenn es dennoch vorkommt, natürlich gibt es Tage, an denen das vorkommt, wenn ich Sachen mit nach Hause nehme. Mir hilft immer sehr Aufschreiben. Ich finde so, wenn ich es aufschreibe, man sagt ja auch so, ich habe es mir von der Seele geschrieben. Also ne, ein Blatt Papier nehmen und einfach mal aufschreiben, das hat mich heute traurig gemacht. Ich bin auch mit meinen Gedanken bei, ne, bei den Herrn, Herrn Peters, dem es heute nicht gut ging. Also ruhig mal aufschreiben, ne? Dann ist es wirklich auch so ein bisschen losgeworden. Alle, die früher vielleicht Tagebuch geschrieben haben oder beim ersten Liebeskummer, ne? Die kennen das vielleicht noch. Also aufschreiben kann auch schon mal sehr entlastend sein. Und dann auch, wenn ich merke, heute geht's mir gar nicht gut, ich nehme noch Sachen mit. Auch ist natürlich schön, wenn man von Freundin oder von einer Familie umgeben ist, wo ich auch mal Sachen loswerden kann, erzählen kann. Das tut ja auch gut. Und weiterhin auch, da wieder der Punkt, was tut dir gut? Wo kannst du auftanken? Wenn man sich wirklich, ne, deshalb finde ich auch sehr wichtig zu überlegen, was sind die Punkte, wo es mir gut tun kann. Wenn es bei dir vielleicht der Spaziergang im Wald ist, dann ist es, muss es ja vielleicht nicht, ne, vielleicht hat man auch gar keine Zeit, eine Stunde jetzt spazieren zu gehen, aber es ist vielleicht eine kleine Abendrunde um den Block. Also immer wieder zu schauen, wo kann ich auftanken, was tut mir gut und das auch einzubauen. Ich habe auf meiner Homepage einen Satz stehen, der heißt, ich werde nie Zeit haben, etwas für mich zu tun, wenn ich sie mir nicht nehme. Das heißt, es ist niemand da, wenn du nach Hause kommst und belastet bist, wird gut. Vielleicht sagt der Partner, ich sehe, es geht dir nicht gut oder deine Partnerin, mach was für dich. Aber in der Regel gibt es niemanden, der mehr als wir uns selbst sagen können, mach das jetzt, das ist gut für dich, tu das. Also nach innen hören, Atemübungen, wirklich das einbauen, was uns gut tut.
Jetzt haben wir ja in den letzten Minuten viel darüber gesprochen, wie wir uns selbst aus solchen Situationen befreien können und wie wir auch vielleicht im kollegialen Umfeld in solchen Situationen reagieren können, wenn eben ja Traurigkeit oder schlimme Momente vorherrschen. Ich würde gerne den Bogen mal ein bisschen weiterspannen. Und zwar geht es ja in der Pflege auch viel um Führung. Und mich würde mal interessieren, wie du das einschätzt. Wie wichtig ist es denn, dass Führungskräfte und Arbeitgeber die Themen Glück und Freude aufgreifen und ihre Mitarbeiter, Mitarbeitenden in den Bereichen schulen beziehungsweise auch sich selber schulen lassen, um eben diese Themen ins Team zu bringen und zu fördern?
Das finde ich unglaublich wichtig, weil das natürlich dann auch eine direkte Auswirkung hat. Wenn ich also als Leitung darauf achte oder es mir wichtig ist, dass das Glück, das ist ja auch die Gesundheit der Mitarbeitenden. Wenn ich mich um das Glück kümmere, bin ich auch ganz nah beim gesamten Klima, auf der ganzen Station, der ganzen Einrichtung. Also ich finde es sehr bedeutsam, das zum Thema zu machen, mich selbst fortzubilden, selbst das als Thema zu machen. Und es ist ja dann möglich, mit vielen Punkten es einzubinden. Das sind Beispiele, die ich eben schon sagte, zum Beispiel eine Teamsitzung zu beginnen mit einer Gesprächsrunde. Was war denn diese Woche gut? Dann ist direkt eine ganz andere Atmosphäre. Also es gibt viele Punkte, die sich ja unmittelbar Auswirkungen aufs direkte Arbeitsfeld.
Das ist immer eine ganz allgemeine Frage, die sich gerade gestellt hat. Gibt es denn Faktoren, an denen man Glück messen kann? Also Geld, Freizeit, Beziehung oder Erlebnisse? Wie misst man denn Glück überhaupt? Sowohl im Arbeitskontext als auch privat?
Also es gibt Punkte, so wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, es gibt bestimmte Faktoren, die das Glücksempfinden stärken. Und ne, wenn wir die im Leben einbauen, sind wir glücklicher. Dazu gehört zum Beispiel Autonomie, Selbstbestimmung, soziale Beziehungen. Bin ich eingebunden, ne, in einer Familie, im Freundeskreis? Habe ich eine gemeinschaftliche Zugehörigkeit? Da sind wir auch wieder bei dem Punkt Arbeit. Ne? Wie geht man miteinander um? Das letztlich im privaten Leben, aber auch auf Arbeit beziehen. Bin ich Teil der Gemeinschaft? Ziele und Sinn gehören dazu. Hobbys, Interessen gehören dazu. Autonomie, Selbstbestimmung. Also es gibt so messbar schon Faktoren, die dazugehören. Aber daneben ist das Glück natürlich auch individuell. Und vielleicht nochmal wichtig sozusagen, das Glück ist auch immer jetzt. Also wenn das heißt, ich kann das Glück immer weiter verschieben. Und das kann ja so weit gehen, dass ich schon denke, auch ich bin dann glücklich, wenn ich meine Masterarbeit geschrieben habe oder wenn ich mein Haus gebaut habe, wenn ich 10 Kilo abgenommen habe, wenn ich erst das zweite Kind habe. Und es ist eben wichtig, das Glück ins Jetzt zu holen. Also wirklich zu sagen, jetzt in dem Moment ist es da. Das heißt, wenn ich meine Aufmerksamkeit richte darauf, was in dem Moment ist, ist es auch schon ein guter Garant, ja, dem Glücksempfinden sehr nahe zu sein.
Jetzt haben wir in den letzten Minuten viel über den Pflegeberuf gesprochen. Ich würde zum Abschluss so langsam auch noch mal ein bisschen genereller über das Glück sprechen wollen. Und zwar kennst du ja sicherlich den World Happiness Report des Wellbeing Research Centers der Universität von Oxford in Großbritannien. Und der befragt ja Bevölkerung der verschiedenen Länder weltweit nach ihrer Glücklichkeit und stuft diese dann quasi vergleichend ein. Und in diesem World Happiness Report ist Finnland seit vielen, vielen Jahren auf Platz 1 und Deutschland im Vergleich dazu, auch jetzt in der aktuellen 2024 Studie oder Report, nur auf Platz 24 und sogar innerhalb eines Jahres um 8 Plätze nach unten gerutscht. Was machen wir falsch oder anders? Was machen denn die Finnen besser? Und was können wir vielleicht von denen lernen?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, sehr im Jetzt zu sein und den Fokus wirklich, ja, dass wir auch gesellschaftlich viel mehr darauf zu schauen, was ist denn das Gelingende? Wir sind ja sehr defizitär unterwegs, auch in unserer Gesellschaft, auch oft in Deutschland. Es gibt ja auch viele, viele positive Aspekte. Ich sag mal, wir haben im Moment das Gefühl, sobald wir die Nachrichten anschalten, die Zeitung aufschlagen, dass wir von Krisen umgeben sind. Ich finde wichtig, nicht wegzuschauen. Die Klimakrise finde ich sehr aktuell. Finde ich auch wichtig, da nicht, ne, das zu verdrängen. Das finde ich sehr bedeutsam. Aber es gibt auch wunderbare Punkte, die gut laufen im Leben. Und ich finde, da könnten wir sowohl von den Medien als auch privat, als im Umgang viel mehr auch wirklich darauf schauen, was sind denn die guten Nachrichten im Leben, was sind die guten Dinge im Leben. Achtsamkeit, ne, wirklich schon zum Beispiel in der Schule, Glück in Schule etablieren. Also man kann an ganz vielen Punkten ansetzen. Das Schöne ist ja, es ist ja möglich. Es ist ja möglich, das Glücksempfinden zu steigern. Und wenn wir gesellschaftlich da auch wirklich viel mehr den Fokus drauf legen und es nicht als zusätzlichen Luxus betrachten, sondern auch wirklich sagen, es ist wichtig, dass wir darauf achten, wie fühlen die Menschen sich wohl und was können wir dafür tun in jedem, wirklich von klein auf angefangen, in Familien, im Schulbereich, im Pflegebereich, im ganzen Arbeitskontext, im Privatleben. Also wir können es wirklich, ja, gut mit beeinflussen und auch gesellschaftlich mit beeinflussen.
Glaubst du denn, dass sowas wie kulturelle Unterschiede auch Einfluss auf unser Glücksempfinden haben? Also auf unsere Einstellung, wie wir Glück empfinden oder was passiert, was man selber wertschätzt, was man hat? Ob das sich irgendwie beeinflusst?
Also ich glaube, dass es auch kulturell auch mit einen Einfluss hat. Wenn ich in einer Umgebung aufwachse, wo die Menschen auch sehr glücklich sind, beeinflusst mich das natürlich auch. Aber es ist auch schön, dass ich auch selbst immer wieder einen Einfluss habe. So wissenschaftliche Untersuchungen sagen, auch 40% sind zum Beispiel auch Gene. Ja, wenn ich jetzt, es gibt Menschen, die sind eben dem Glücksempfinden der Lebensfreude näher als andere. Aber auch wenn ich erstmal nicht vielleicht mit guten Genen ausgestattet bin, wunderbar ist eben, dass ich trotzdem ja erlernen und trainieren kann. Das heißt, jeder Mensch hat das Recht und kann auch sein Glücksempfinden steigern und lernen. Ich finde auch nochmal, der Satz fällt mir auch nochmal ein, das finde ich auch wichtig, sich selbst wie eine gute Freundin behandeln. Und das finde ich, ist auch sowas, was vom Alltag wunder oder wie einen guten Freund, wie eine gute Freundin behandeln. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, dann, wenn ich dusche, dusche ich mich kalt ab. Das mache ich vielleicht, einen Monat lang und danach vergesse ich es wieder. Dann sage ich mir vielleicht selbst, oh, wie dumm von mir, jetzt habe ich das schon wieder nicht geschafft und typisch und das kriege ich nicht hin und habe ich mir doch vorgenommen, jetzt bin ich wieder so eine Warmduscherin, ist doch gesund, sich kalt abzuduschen. Wie würde ich mit meiner guten Freundin reden, wenn die mir das erzählt? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ist doch nicht so schlimm, sei nicht so streng mit dir. Vielleicht reicht es ja, wenn du das jedes dritte Mal machst und ist gar nicht so schlimm. Das heißt, mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund sind wir oft sehr viel sanfter als mit uns selbst. Und das so auch mal mitzunehmen, sich selbst wie eine gute Freundin, ein guter Freund zu behandeln.
Ist das auch so eine Art Mindset, das man für sich selber entwickeln muss, dass man sich selbst einfach mehr wertschätzt und mit sich selbst gut umgeht?
Ja. Was kann ich machen, damit es auch im Alltag greift? Ich bin immer eine Freundin davon, dass man sich auch Erinnerungssymbole, Anker irgendwo aufbaut. Wenn ich jetzt so, nehmen wir an, jemand kommt jetzt frisch aus dem Urlaub und sagt, boah, was ich wunderbar fand, da war ich einen Schritt langsamer, als ich im Alltag war und ich merke, ich bin zu schnell unterwegs. Was kann ich machen? Ich nehme mir das vor und das ist dann wahrscheinlich nach 2 Wochen wieder vorbei. Mhm. Ich kann aber auch sagen, boah, diese kleine Schildkröte, die ich da im Urlaub an einem Stand gesehen habe, die nehme ich mit und die stelle ich mir bewusst am Schreibtisch, damit ich jeden Tag dran denke, einen Schritt langsamer zu sein, weil es mir gut tut. Das heißt, irgendwo einen Anker sich auch platzieren, vielleicht am Schreibtisch oder vielleicht auch im Teamraum, auf der Arbeit, irgendwelche Sachen aufbauen, die daran erinnern, was kann gut und was sind Zeichen dafür, dass wir wirklich diese Sachen bewusst im Leben einbauen.
Auf deiner Internetseite habe ich noch was Spannendes gelesen. Und zwar, da steht Tiefe und Leichtigkeit, ein Widerspruch? Nein, beide reichen sich gerne die Hand. Das finde ich gerade für meinen Job im Krankenhaus wirklich zutreffend. Kannst du uns, also mir und den Zuhörenden nochmal erklären, wie sich Tiefe und Leichtigkeit denn die Hand reichen können?
Ja. Ja, schön, dass du danach fragst. Das ist nämlich, diese beiden Begriffe sind mir immer sehr nah. Und ich finde, zunächst mal klingt es nach einem Widerspruch. Na, oft meinen wir ja, oh, wenn alles leicht ist, dann nehmen wir das Leben nicht so ernst und laufen nur freudestrahlend rum. Und Tiefe wird oft verwechselt mit, boah, da bin ich ganz im tiefen Gedanken und kann gar nicht mehr lachen. Und ich finde tatsächlich, dass beide sehr miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn ich mich damit beschäftige, was macht mich aus, was macht mein Leben aus, was ist die Sinnhaftigkeit, wo sind meine Stärken, wo finde ich Erfüllung, dann finde ich, bin ich sehr in einer Tiefe drin, wenn ich wirklich mich mit mir, mit meinem eigenen Leben, mit meinen Stärken möglichst im Einklang mit dem eigenen Leben sind, auseinandersetze, wozu ich die Menschen in meinen Seminaren anrege, das ist man schnell in einer Tiefe. Alleine, wenn wir wirklich schon fragen, was macht dich glücklich, dass man sehr schnell in einer Tiefe von den Gesprächen hin. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Leichtigkeit, weil ich eben das Schöne im Leben fördern kann, ohne das andere auszublenden. Aber wenn ich mich als Gestalterin, Gestalter meines eigenen Lebens sehe und nicht mich nur hineingeworfen fühle und ich habe keine Maßnahmen, selbst etwas zu machen, dann darf ich auch die leichte Seite des Lebens annehmen und sagen, wunderbar, ich habe beeinflusst. Es ist nicht alles gut und natürlich wird nicht alles gut im Leben sein und es werden auch Sachen jeden Menschen treffen, die er sich nicht gewünscht hat, aber da spielt auch das Thema Resilienz eine Rolle. Wie gehe ich denn dann damit um? Und je mehr ich eben gestärkt bin und um meine Punkte weiß, desto mehr kann ich dann auch mit den herausfordernden Punkten umgehen.
Das ist tatsächlich eine echt spannende Sichtweise. Ich hätte jetzt per se auch gedacht, dass beide Punkte sich ausschließen würden, aber du kannst das wirklich gut in einen Zusammenhang setzen. Also vielen Dank dafür. Jetzt ist mir auch klar, wo die beiden Punkte was miteinander gemeinsam haben. Jetzt hast du in der Aufnahme in den letzten Minuten schon viele, viele Beispiele genannt, wie wir uns selber helfen können im Alltag, uns selber glückliche Momente zu schaffen. Die sind aber, glaube ich, vielleicht zwischen den ganzen vielen tollen anderen Informationen ein bisschen im Hintergrund verschwunden. Deswegen würde ich das gerne nochmal aufgreifen wollen zum Abschluss und dich fragen, hast du für uns Zuhörende und für mich einen Tipp oder eine Übung, die jede oder jeder von uns machen kann, um sein Glücksempfinden und seine Freude zu stärken?
Ja. Erstmal finde ich wichtig, sich gedanklich sich diese Krone aufzusetzen und nicht nur gedanklich, sondern sich wirklich auch die Zeit zu nehmen, mal selbst wirklich auf die Schulter zu klopfen und selbst auch wirklich mal sich darauf zu besinnen, Ne, was leiste ich im Alltag? Was habe ich für einen wertvollen Beruf gewählt? Und wirklich sich mal auf die Schulter selbst zu klopfen, ne? Ruhigen Moment. Und dann auch so sich selbst zu loben dafür, was man wirklich für eine wunderbare Arbeit macht, nämlich der Arbeit, der pflegende Beruf ist ein ganz bedeutsamer, ganz wichtiges Arbeitsfeld. Also wirklich mal selbst auf die Schulter klopfen. Dann die Übung mit dem Glückstagebuch, dass man sich hinsetzt und sich, man kann das auch am Abendbrottisch machen und einander erzählen oder sich gedanklich sich das auch sagen, aber indem man es aufschreibt, bekommt es eine tiefere Wirkung. Also gerne mal versuchen, über ein paar Wochen abends 3 Momente aufzuschreiben, die an dem Tag besonders glücklich gemacht haben, besonders froh gemacht haben. Das wird eine Wirkung haben, also es ist eine ganz einfache Übung, die ja das Glücksempfinden stärkt und ja sich darauf abends zu besinnen, welche 3 Momente waren denn besonders gut. Und auch da weg von dem Druck, es muss nichts Großes sein, es muss nicht jetzt ein Riesenmoment gewesen sein, es kann eben der Händedruck der Patienten gewesen sein, das kann die ja das schöne Gespräch mit der Kollegin gewesen sein, vielleicht war es das Lieblingslied am Radio, was gerade lief, als ich angeschaltet habe, also es kann etwas Kleines sein, es kann auch etwas Großes sein, beide Sachen gehören dazu.
Liebe Marion, das hat mir so viel gegeben, unser Gespräch, so viele Informationen, so viele Impulse, über die ich jetzt wirklich auch noch ein bisschen nachdenken muss, die ich noch so ein bisschen sacken lassen muss für mich. Unsere Überschrift für heute ja, glücklich sein inmitten erkrankter Menschen, mit der Frage, geht das und ist das okay? Und ich würde sagen, du hast uns ganz klar gemacht, dass das geht und dass das auch völlig okay ist. Und dafür möchte ich ganz, ganz doll Danke sagen für die vielen, vielen, ja, Anregungen zum Nachdenken, für die vielen Erklärungen, für die praktischen Beispiele, wie wir uns in Situationen, in denen es uns vielleicht aktuell nicht gut geht, wie wir uns dann vor Augen führen können, was in unserem Leben eigentlich gut läuft und wie wichtig das innere Mindset ist für dieses Gefühl. Danke, Marion. Das war wirklich, wirklich toll heute.
Sehr gerne und auch vielen Dank.
Redaktionsrecap und Frage der Woche.
Hallo Jenny, ich habe für dich eine Situation mitgebracht. Ich habe mir gerade den Podcast angehört und wir haben da ja viel über so ein Fallbeispiel mit einem Patienten geredet, der eine schlechte Nachricht bekommen hat und man selbst hat aber irgendwie gute Laune und geht rein in das Zimmer und was macht man dann? Und ich habe da mal eine Situation erlebt, als ich noch auf Station gearbeitet habe. Da bin ich auch in ein Zimmer reingegangen, wo ich wusste, der Mann, der da ist, der hat gerade eine schlechte Nachricht bekommen. Und das hat man mir wohl auch angesehen, dass mich das selbst dann auch mitgenommen hat. Und dann hat er zu mir gesagt, jetzt gucken Sie doch nicht auch noch wie 7 Tage Regenwetter. Ich fühle mich doch schon so. Und ich finde, das fasst eigentlich perfekt das zusammen, was die Marion gesagt hat, dass man dann wahrscheinlich mit seinem eigenen Empathieempfinden gut auf solche Situationen reagiert und dass vielleicht auch die andere Person gar nicht möchte, dass man sein eigenes Glück einschränkt, nur weil die Person jetzt vielleicht eine schlechte Nachricht bekommen hat. Hast du so eine Situation auch schon mal oder sowas Ähnliches?
Ja, also gerade in den ersten Jahren in der Pflege habe ich das auch ab und an mal gehabt. Ich habe glücklicherweise relativ schnell diesen Punkt erreicht, an dem ich mich von den Schicksalen der Menschen so ein bisschen abgrenzen konnte. Da war ich auch sehr froh drüber, weil eine Zeit lang habe ich das doll mitgenommen. Und dann irgendwann war der Punkt erreicht, wirklich, dass ich, wenn ich das Patientenzimmer verlassen habe, dann zumindest erstmal einen Cut gemacht habe für mich und gesagt habe, so, und jetzt muss ich wieder mein Tun für den nächsten Patienten quasi zur Verfügung stellen. Und da kann ich quasi nicht das Schicksal des einen mit ins andere Zimmer nehmen. Und da muss ich irgendwie abgrenzen. Aber ja, klar, am Anfang gab es die Situation auch. Und ich habe mich dann manchmal gefragt, ob das, wenn man mir das so ansieht, dass mich das quasi trifft, ne, wie es diesem Menschen geht, ob das nicht für den Menschen noch schlimmer macht. Also klar, Empathie ist wichtig, aber ich hatte auch diese Punkte, dass ich gemerkt habe, okay, das macht es für ihn jetzt noch schwerer. Dass ein Pokerface dann doch manchmal die bessere Wahl ist, auch wenn man natürlich nichts vorspielen soll, aber so dieser Grad zwischen Empathie und aber vielleicht doch nicht ganz so super ehrlich sein, der ist schmal. Also dass man da irgendwie für sich einen guten Weg findet, um sich selber ein bisschen abzugrenzen, aber eben auch, um authentisch dem Patienten gegenüber zu sein oder vielleicht auch nicht zu authentisch. Weißt du, was ich meine? Das klingt ein bisschen kompliziert.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich weiß total, was du meinst. Ich finde den Grad auch wirklich schmal und ich finde auch gut, dass du nochmal aufs Abgrenzen eingehst. Die Marion hat ja gesagt, dass man seine eigene Schale erstmal füllen soll, bevor man die der anderen füllen kann. Und da würde mich mal interessieren, was machst du denn eigentlich persönlich, um deine Schale zu füllen?
Boah, das ist eine spannende Frage. Da muss ich kurz erstmal nachdenken. Also ich glaube, meine persönliche Schale füllt mein Privatleben. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ich nach Hause komme, also hier ist natürlich auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, und manches gibt auch die Momente, wo du denkst, so, und jetzt gehe ich gern zur Arbeit. nee, aber grundsätzlich ist, glaube ich, alles das, was man eben außerhalb der Arbeit macht, muss viele Punkte haben, die einem was Positives geben. Also klar, die Arbeit gibt ja auch Positives. Es ist ja nicht alles schlecht und negativ. Die Pflege ist ein toller Beruf und wir haben auch an jedem Tag immer positive Aspekte. Aber es ist schon auch so, dass dieser Beruf viel fordert und dass man sich dann eben den Ausgleich in seinem Privatleben schaffen muss. Ob es jetzt der Sport ist. Ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gerne joggen und das macht mir ganz, ganz tolle Glücksgefühle, wenn ich dann da meine Ziele erreiche, die ich mir vorgenommen habe zum Beispiel. Oder die Zeit mit meinem Sohn zum Beispiel, dass man sich hinsetzt, zusammen spielt, einfach mal das Hier und Jetzt genießt. Auch wenn man, wenn ich dann tatsächlich auch mal dazu neige, dann mal schnell noch eine E-Mail nebenbei zu lesen, was dann super uncool ist und er mir das dann auch zeigt und ich dann wieder merke, okay, jetzt mal doch lieber im Hier und Jetzt sein und nicht ständig ablenken lassen. Und ja, Zeit mit Freunden, Ausflüge draußen, ne, gerade im Sommer an See fahren, solche Sachen. Einfach sich wirklich Glücksgefühle durch Umgebung und Familie holen. Ich glaube, das ist so mein Ausgleich zur Arbeit.
Das kann ich total gut verstehen. Ich glaube, bei mir ist das auch nicht anders. Ich bin auch total gerne irgendwie draußen, kann da total meine Ruhe finden, aber auch mit Freunden. Also ich kann das total gut verstehen, was du sagst. Und wie ist das bei dir im Krankenhaus? Wir haben ja darüber gesprochen, dass das Krankenhaus jetzt für viele nicht gerade ein Ort des Glücks ist. Wann hast du das letzte Mal gedacht, ach, ist doch eigentlich ganz nett hier?
Für mich gibt es die Momente eigentlich jeden Tag. Also ich würde es vielleicht nicht unbedingt Glück nennen, ich würde es Zufriedenheit nennen. Also weil für mich persönlich ist Glück schon was sehr, sehr übergeordnet Positives, was über das Normalmaß, sage ich mal, also über die Zufriedenheit rausgeht. Und diese Zufriedenheit habe ich aber dann, wenn ich meinen Dienst so gestalten kann, dass ich das Gefühl habe, ich bin meinem Beruf gerecht geworden und ich bin den Menschen gerecht geworden. Und ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte und ich konnte auf die Menschen eingehen und konnte da sein und habe ja meine Patienten und Patientinnen unterstützen können, so wie ich es gelernt habe und so wie ich es von mir als Pflegekraft auch erwarte. Und das gibt mir eine Zufriedenheit mit dem Beruf und mit diesem Gefühl gehe ich wahnsinnig gerne aus dem Dienst raus. Das ist natürlich nicht jedes Mal gegeben, aber in vielen Situationen schon, weil man sich natürlich diese Arbeit auch so strukturieren muss, dass es diesen Moment gibt. Man kann nicht immer alles schaffen, je nachdem auch natürlich, wie viel Personal da ist. Wir kennen das Problem alle. Aber selbst wenn es so ist, selbst wenn wir jetzt eine Unterbesetzung haben und ich weiß, ich muss Abstriche machen, dann kann ich trotzdem versuchen, die Abstriche so zu machen, dass trotzdem irgendwie das Gröbste hinhaut und dass ich trotzdem mit einem halbwegs guten Gefühl rausgehen kann. Und dann gibt's natürlich noch die ganz besonderen Momente, ne? Beispielsweise, wenn ja ein Patient, eine Patientin eine wirklich gute Nachricht erhält, beispielsweise die Nieren haben nach einer Operation aufgehört zu arbeiten und der Mensch war dialysepflichtig und dann kommen die Nachrichten, ey, die Werte werden deutlich besser und wir können die Dialyse weglassen. Was, wie geil, wie toll ist das bitte? Das sind so diese kleinen, besonderen Momente oder gerade zum Beispiel Menschen nach Organtransplantation, ne, die vorher einen ultra krassen Leidensweg hatten und die dann ein neues Organ bekommen und dieses Organ springt an und macht seinen Job und die merken auf einmal, verdammt, mir geht's so viel besser. Es ist zwar mit einem riesengroßen Rattenschwanz alles verbunden, aber es geht mir besser und ich merke, ich kann wieder Luft holen oder mein Herz schlägt zuverlässig oder. Und das sind so die Momente, wo ich denke, boah, das ist genau das, deswegen mache ich den Job, genau das ist, was ich mir für die Menschen wünsche, dass sie eben ins Krankenhaus, wenn sie ins Krankenhaus kommen, dass sie dann einen positiven Verlauf haben, dass wir mit dem, was wir tun, was Positives bewirken können. Das ist für mich der Inbegriff von Glück im Pflegekontext.
Ach, wie schön auch, dass du sagst, dass du das jeden Tag erlebst. Ich finde, das ist total aufbauend und auch motivierend, vielleicht auch für viele, die hier zuhören, dass wenn man sich dann doch mal auf die guten Momente auch konzentriert, was ja im Pflegealltag vielleicht manchmal schwerfällt, aber wenn man es macht, dass man dann eben doch die guten Punkte auch sieht und dass man einen Blick auf positive Aspekte richten kann, um mehr Glück im Beruf
auch zu haben. Das war auch der Punkt, warum ich Marion vorhin gefragt habe, ob das auch ein Mindset ist, was man für sich entwickeln muss, weil ich glaube nämlich, das ist es. Ich glaube, dass wir als Pflegekräfte, egal wie schwer der Beruf ist, dass wir uns aber im Kopf vorgeben müssen, uns quasi diese Affirmation immer wieder vorgeben und sagen müssen, dass der Beruf ein schöner Beruf ist und dass wir viele, viele positive Aspekte jeden Tag mit den Menschen erleben können und dass wir uns einfach darauf fokussieren müssen, die auch zu sehen und die nicht als selbstverständlich wegzuschmeißen, weil dann sehen wir nur die negativen Sachen und die nehmen natürlich einen größeren Platz ein. Und wenn wir aber unseren Fokus darauf legen, was gut läuft, was wir erreicht haben, was wir geschafft haben in der Schicht, dann macht das ja auch was mit uns und steigert ja auch unser positives Empfinden.
Total. Das kann ich so unterschreiben, was du sagst, und kann das auch total gut verstehen und hoffe, dass das den Appell auch viele von den Zuhörenden vielleicht mitnehmen. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, was du aus der heutigen Folge mitnimmst. Die Marion hat ja ganz, ganz viele Tipps gegeben, ganz praktische Tipps, die man eben mit in seinen Alltag nehmen kann, um sich mehr aufs Glück zu fokussieren. Sei es das Führen eines Glückstagebuchs, Aufschreiben von glücklichen Momenten, das Gespräch am Abendbrottisch oder einfach mal eine Feedbackrunde mit positiven Dingen zu beginnen. Was von diesen Punkten möchtest du mitnehmen, sei es jetzt in deinem beruflichen oder in deinem privaten Alltag?
Ich glaube, was ich ganz wichtig finde, ist dieses positive Aussprechen, positive Dinge einfach mal benennen. Das macht man, glaube ich, auch im privaten Kontext viel zu selten. Man spricht eher die negativen Dinge an, man sagt aber nicht, das und das ist gerade richtig cool gelaufen. Oder man sagt es zu selten, habe ich zumindest bei mir das Gefühl. Das werde ich mir auf die Fahne schreiben, das öfter zu machen, einfach auch mal diese positive Rückmeldung zu senden und auch mal ungefragt aus, ne, auch wenn gerade vielleicht nicht das Gespräch irgendwie in die Richtung geht oder man irgendwie einen Fehler korrigieren will oder so, sondern einfach so mal zu sagen, Mensch, das und das fand ich gerade richtig toll, das ist echt super gelaufen, dass man sich das einfach mehr vor Augen führt, dass das fürs Gegenüber ja auch super ist, wenn der ein tolles Feedback kriegt, ne? Und wenn der merkt, Mensch, ich werde hier gesehen und was ich mache, ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, das macht das Zusammenleben dann auch schöner, wenn man sich das gegenseitig sagt. Und Marion hatte auch diese Atemübung. Elle hat es ja in seiner Folge auch gesagt, diese Atemübung. Marion hat es auch gesagt, in dem Kontext, sich selber wieder zu erden und mal kurz sich in sich selber reinzufühlen. Und das ist, finde ich, für den Pflegealltag, auch auf Station im Dienst gut anwendbar, dass man sich mal kurz irgendwo anlehnt, mal die Augen zumacht und mal kurz tief ein- und ausatmet und sich selber mal diesen Raum gibt, sich zu sortieren und mal wieder zu resetten und diese Emotionen mal wieder zu glätten, ne? Wenn man gerade aufgewühlt ist. Es kann ja auch nach negativen Situationen mit Patienten und Patientinnen mal passieren. Vielleicht Übergrifflichkeiten oder so, dass man für sich selber kurz wieder so runterkommt, ne? Und dann wieder von neuem starten kann. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und was ich eh schon probiere, eben dieser positive Fokus im Arbeitsalltag, dass man den nicht verliert und dass man da sich wirklich auch drauf fokussiert, den eben zu behalten. Genau, das wären, glaube ich, die Punkte, die ich für mich umsetzen kann. Ich bin nicht so der Aufschreiber oder zumindest nicht so am Abend. Ich könnte jetzt abends nicht mich hinsetzen und ein Tagebuch führen. Da habe ich immer das Gefühl, die Zeit habe ich nicht. Wahrscheinlich hätte ich sie schon und ich strukturiere es mir nur falsch. Aber da bin ich nicht ruhig genug für. Aber die Punkte, die könnte ich umsetzen. Und du?
Ich glaube, ich würde das versuchen zu etablieren, mal einfach beim Abendessen zu fragen, hey, was waren denn heute die drei schönsten Sachen, die dir passiert sind? Mhm. Und dann auch zu erzählen, was die drei schönsten Sachen sind, die ich erlebt habe oder die mir passiert sind. Ich glaube, das ist ein ganz guter Aspekt, wie man einfach mit einer ganz kleinen Kleinigkeit ein Ritual schaffen kann, um den Blick aufs Positive zu lenken. Mich würde an der Stelle dann auch mal interessieren, was unsere Zuhörenden denn machen wollen. Wir starten hier unten mal wieder eine Umfrage bei Spotify. Nehmt gerne teil und sagt uns, was ihr vorhabt, in euren Alltag zu etablieren.
Ich bin auch gespannt.
Disclaimer. Sprachnachrichten, die im Intro des Podcasts zu hören sind, werden uns von Pflegenden als eigene Sprachnachricht oder als Text, der redaktionell nachgesprochen wird, zur Verfügung gestellt. Take Care ist eine Produktion vom Georg Thieme Verlag. Redaktion Katrin Hilkens. Moderation Jenny Kunert. Produktion Daniel Dünchem. Cover Heike Guterlein.